Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Für alle, die heute auch bei YouTube zuschauen, werden sehen, ich habe mir extra eine kuschelige Atmosphäre geschaffen, wobei wir sind einfach an den Sozialraum gegangen bei der Time to Act. Und ich habe, wenn man das eben bei YouTube sieht, heute einen Gast bei mir und zwar den Matthias Bauer oder bei uns einfach nur Matze genannt. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich selber kurz vor.
Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, über mein Lieblingsthema reden zu dürfen. Ja,
warten wir mal ab, ob das wirklich dein Lieblingsthema ist. Du hast meine Fragen noch nicht gehört.
Man merkt, das Ganze ist tatsächlich spontan, weil wir gesagt haben, wir wollen so intuitiv wie möglich hier unterwegs sein. Zu mir vielleicht zwei, drei Worte. Matze passt, Matthias Bauer. Bin jetzt irgendwie so seit 2004 so richtig im Berufsleben angekommen und eigentlich seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema Daten, nicht nur mit dem Thema Daten, insbesondere damit, was man mit Daten überhaupt alles so machen kann und wie man es vor allem machen kann. Das heißt, beschäftige mich damit, wie man beispielsweise Entscheidungen automatisieren kann und mit den dahinterliegenden Methoden und Technologien. Also Data Science, ja, ich bin früher eingestiegen, da haben wir das noch Data Mining genannt. später dann Techniken rund um Machine Learning, Deep Learning, Optimierung, aber da gehen wir vielleicht auch noch später ein bisschen genauer drauf ein.
Ihr merkt schon, wir machen gerade den Fächer ganz, ganz weit auf.
Der Fächer ist auch sehr groß geworden mittlerweile. Ja. Naja, also im Prinzip habe ich mich einerseits sehr viel damit beschäftigt, wie man Daten organisiert, weil das ist halt eine wichtige Grundlage in ganz verschiedenen Rollen. Ich war mal Entwicklungsleiter im Bereich Software Engineering von Standardprodukten, war viel im Bereich Consulting unterwegs, sowohl auf einer strategischen, organisatorischen Ebene als auch dann in der Projektleitung, in der Implementierung von entsprechenden Projekten und ganzen Plattformen. Ja, bin jetzt seit gut 4,5, fast 5 Jahren an Bord der Time to Act und macht riesig Spaß aktuell.
Sehr schön. Ja, ich glaube, du hast ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen den Bogen gespannt über die Themen, die du jetzt auch hier bei der Time to Act Group verantwortest, ganz konkret bei der X-Integrate. Ich hatte ja angekündigt für alle, die meine letzte Podcast-Folge gehört haben, dass ich so eine kleine Serie machen möchte zum Thema Daten und AI oder eben KI. Ich glaube, wir haben selber intern bei uns immer noch so eine Diskussion, was eigentlich die bessere Ansprache ist, wenn es um Kunden geht, ob mit AI, Artificial Intelligence oder KI, künstliche Intelligenz. Ich würde mal sagen, wir lassen es heute einfach mal, dass wir so ein bisschen hin und her springen. Ich glaube, das kann alle, die uns irgendwie auch hier zuhören, halbwegs dann nachvollziehen. Ich muss ab und zu mal immer so ein bisschen auf die Technik schauen. Ich habe leider, wer meine Podcast-Folgen ab und zu mal sieht, der weiß, dass bei mir teilweise dann aufgrund von thermischen Problemen irgendeine Kamera ausfällt. Deswegen habe ich mittlerweile sogar eine Backup-Kamera hier am Laufen. Das werden wir dann auch so ein bisschen zumindest vom Video her so schneiden, dass du gut zu sehen bist.
Oh, das ist natürlich extrem toll.
Nee, aber lass mich mal kurz so ein bisschen ausholen. Also ich habe übrigens gerade so einen aktuellen Fall. Da würde ich gerne mal sowieso deine Meinung dazu auch verstehen. Ein Kunde von mir, der sucht gerade nach einer Middleware-Lösung. Ne? Also, und da gibt es ja mittlerweile sogar als Service solche Angebote, die laufen dann unter dem Begriff IPAAS, Integration Platform as a Service. Bei dem Kunden war es jetzt zum Beispiel so, der hat sich eben überlegt, macht er was mit der Integration Suite von SAP oder mit Boomi. Ja? Und die kennt man ja wahrscheinlich, du kennst die vielleicht auch.
Kenn ich beide, ne? Ja.
Und interessanterweise, ne, dann gehst du auf die Webseite von diesem Anbieter und dann hast du schon immer irgendwo an irgendeiner Stelle steht dann schon AI. Ne? Und dann überlege ich, okay, du hast so das Gefühl, AI hat mittlerweile so eine Qualität wie das Salz in der Suppe, die Streusel auf dem Eis, auf der Sahne obendrauf, die Kirsche. Ne? Und also ist das eher so nach dem Motto, das Produkt ist nicht mehr sexy und wir reden natürlich jetzt hier von Softwarelösungen, wenn AI nicht drinsteckt und wenn es denn wirklich einen Zweck hat, was würdest du sagen, was ist eigentlich dann der Use Case, der hinter diesen, ich sage jetzt mal, AI-Komponenten steckt, beispielsweise jetzt bei so einer Middleware-Technologie?
Also wir sind ja heute knallhart ehrlich auch.
Ja, bitte knallhart, knallhart.
Genau, du sprichst ja diese IPaaS-Lösungen an, sprich Integrationslösungen, gibt es noch ganz viele mehr am Markt, die du jetzt angesprochen hattest, die sind vor allem so ein bisschen auf Low-Code auch ausgerichtet. Ja. Ich sage immer Clickibunti, wo du ganz viele, ich sag mal, fertige Konnektoren hast, um Quellen anzuzapfen, egal ob jetzt irgendwie so batchorientiert oder auch teilweise Konnektoren für Streaming. Ne? Und es geht ja am Ende des Tages oft um, also einerseits darum, die Daten so verfügbar zu machen, dass du sie beispielsweise für analytische Zwecke nutzbar machst. Ja. Ja? Das ist aber bei diesen Plattformen ja nicht der einzige Zweck, sondern es geht ja auch klassisch um Applikationsintegration, das heißt das Verbinden von verschiedenen Applikationen, um Prozesse abzubilden. Und wenn die Hersteller verschiedener Plattformen oder Produkte da AI draufschreiben, dann habe ich oft den Eindruck, dass es insbesondere dahin geht, was du schon vermutet hattest, nämlich, dass es darum geht, ein bisschen mehr Sexiness da reinzubringen. Weil wenn man mal im Detail reinschaut, was diese sogenannten AI-Funktionalitäten sind, also ich versuche das dann immer ganz pragmatisch und konkret runterzubrechen, dann hat es oft damit zu tun, dass du AI nutzbar machen kannst, so im Bereich Data Quality. Das heißt, du hast irgendwelche Inputströme, irgendwelche Inputs, irgendwelche Pipelines, die die Daten bringen und du willst sie qualitativ verbessern. Ja, da kann natürlich AI helfen, weil sie, weil du Strukturen erkennen kannst, wie du sie normalerweise erwarten würdest, wo die AI dir automatisch so eine Art Rezept mitbringt, um sie zu optimieren oder vielleicht auch zu vervollständigen. Da sieht man durchaus sinnvolle Einsatzszenarien von AI. Oder auch, du kannst ja in diesen Tools auch so Dinge machen wie so Verteilungen identifizieren von Daten in deinen Data Inputs. Ja. Klar, da helfen dir so AI-basierte Visualisierungen. Aber ansonsten muss man halt auch sagen, bei diesen IPaaS-Lösungen geht es um das, für was sie geschaffen sind, nämlich Applikationen miteinander zu verbinden und Daten miteinander zu vernetzen. Ja. Ja. Und verschiedene Datentöpfe so zu kombinieren, dass du sie ja entweder halt für andere Applikationen oder für andere Prozessbestandteile nutzen kannst. Oder halt beispielsweise für klassische Reports, Analysen oder vielleicht sogar als Zuführung für irgendwelche Machine Learning-Projekte nutzbar machen kannst.
Ja. Ja. Ich habe das bloß als Beispiel mal genommen, weil ich habe so das Gefühl, egal wo du heute hinklickst, ne, Dinge sind irgendwie nicht mehr sexy, so, ne, sobald da nicht mehr irgendwie AI als kleiner Aufkleber irgendwie mit drauf gemacht ist. Und das bringt mich immer wiederum zu der Überlegung, wo liegt dann der echte Mehrwert gerade in diesem Thema? Wie gesagt, ich glaube, also ich bin ja selber auch Konsument von AI, ne, abgesehen davon, dass ich natürlich auch so Lösungen nutze wie ChatGPT, um ab und zu mal mir auch ein paar Texte vorzuschreiben. Scherz am Rande mache ich natürlich ganz, ganz selten. Natürlich, ich meine, wir verproben auch gerade bei der Time to Action, ich würde sagen verproben, ne? Also wir haben natürlich auch irgendwie sowas wie Copilot und nutzen das. Aber ich habe immer so das Gefühl, das ist eigentlich so ein bisschen, das ist so, also basic, ne? Also das ist eigentlich nach meinem Dafürhalten, wenn ich an AI denke, habe ich immer so, ich meine, bitte, ich will jetzt nicht sagen, ne, da kommen mir so Bilder in den Kopf wie Terminator und dann ist es Skynet oder so und die Welt wird übernommen. Aber eigentlich denke ich doch, da ist viel mehr Potenzial in dem Thema, außer dass man jetzt irgendwie, ich sage mal, durch irgendeine Befehlseingabe bei ChatGPT oder wo auch immer sich eine PowerPoint-Präsentation daraus bauen kann. Also ich merke bloß immer in der Diskussion auch mit CIOs oder eben mit irgendeinem IT-Manager, wenn du dann von AI sprichst, dann kriegen die Funkeln in den Augen. Aber wenn du es mal runterbrichst, dann haben sie immer so die Erwartungshaltung, ich brauche irgendwie sowas, wie du schon gesagt hast, so klicki-bunti und dann soll das irgendwie so irgendwie automatisiert gehen und alle stehen davor und denken, das ist irgendwie das Beste seit geschnitten Brot. Aber das kann es doch nicht sein, Matze. Also was würdest du sagen? Was siehst du als Potenzial? Also wo würde man sagen, bringt AI einen echten Mehrwert? Also ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Copilot, ne, Microsoft soll damit gerne Geld verdienen, aber ist das Ende von AI im Sinne der unternehmerischen Anwendung oder ist das vielleicht nur der Anfang und wenn, dann sind es die Kinderschuhe.
Wie würdest du das sehen? Ich hoffe nicht, dass das Ende oder der Anfang ist. Ja, Ende also, vom Anfang. Also solche Anfang Lösungen vom Ende. Jetzt. Ne? Ich meine, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Das ist mal spezifisch ja Copilot genannt. Ja? Ich meine, Copiloten gibt es ja allein von dem einen Hersteller schon sehr viele verschiedene Varianten. Ja. Was die meisten ja damit in Verbindung bringen, ist ja so Plugin-mäßige Nutzung, beispielsweise in Tabellenkalkulationen oder in Textverarbeitungstools oder Ähnliches. Und da verspricht man sich halt ja, eine gewisse Produktivitätssteigerung in einzelnen kleinteiligen Tätigkeiten, ne, die ich vor allem in der Office-Welt verorten würde. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mit einem Produktioner rede, ne? Also wir machen ja Projekte in allen möglichen Branchen, beispielsweise in der Fertigung, in der Produktion. Wenn du da mit einem sprichst, da sagst du irgendwie so einem Meister, der seinen Prozess überwacht, nutze jetzt mal den Co-Pilot, um irgendwas zu optimieren. Der wird dich angucken und sagen, ja, soll ich mir jetzt quasi den Grund für den letzten Produktionsausfall generieren lassen. Ja, ja, da hast du halt keinen wirklichen Mehrwert. Nee, ich glaube, das ist halt eine von ganz, ganz vielen Teildisziplinen. Am Ende des Tages geht es doch um Wertschöpfung. Mhm. So, am Ende des Tages ist doch immer die Frage, wie setzt du die Technologie so ein, dass du eine wertschöpfende Eigenschaft hast? Egal, ob es darum geht, einen Prozess zu optimieren, das kann passieren beispielsweise durch Automatisierung. Mhm. Das kann aber auch passieren, indem du AI nutzt, um Gründe für Ineffizienzen aufdecken zu können, erstmal zu identifizieren oder vielleicht sogar Lösungsoptionen zu finden, für entweder Ineffizienzen oder, bringen wir mal ein kleines Beispiel rein, in letzter Zeit beschäftigen wir uns sehr viel mit dem Thema Lieferketten, Supply Chain Optimierung. Bisher, wenn du so Richtung Supply Chain Optimierung gedacht hast, mit verschiedenen Herstellern, Software und Lösungsanbietern gesprochen hast, kam immer so raus, ja, wir machen jetzt eine Demand Prediction. Ja, also, ne, wir haben irgendeine Abteilung, die hat einen Demand, machen wir jetzt eine Demand Prediction und mit den Informationen kriegen wir eine viel bessere Supply Chain hin. Dann sage ich immer, das ist aber ein sehr kleinteiliges Stückwerk. Inzwischen sind wir eigentlich so weit, dass wir sozusagen mit beispielsweise solchen Co-Pilot-artigen Lösungen, ich sage jetzt immer so ein GenAI-Chatbot, Fragen stellen können, zum Beispiel, ne, in einem Land XYZ bricht die Krise aus. Wie wirkt sich das eigentlich auf mein Geschäft aus? So, dann muss nämlich ganz viel passieren. Wenn man nur mal sich bei so einer Fragestellung überlegt, welche einzelnen Analyseschritte notwendig sind. Ich muss irgendwie rausfinden, ne, welche Lieferanten sind betroffen. Ja? Welche Produkte liefern diese Lieferanten? Ja. Produzieren die selber? Was sind die Lieferwege im Sinne von Touren? Was passiert eigentlich? Wie wirkt sich das auf meine eigene Produktion aus? Welche eigenen Produkte lassen sich dann wiederum nicht fertigen und irgendwie liefern? Wie wirkt sich das dann sozusagen auf meine Auftragslage aus? Wie wirkt sich das auf mein eigenes Business am Ende des Tages aus? Ja? Und da können wir inzwischen Chatbots aufbauen, wo du diese Fragen stellen kannst. Und die KI liefert die Antworten erstmal dahingehend, was ist betroffen? Aber du kannst sie auch nach Alternativen befragen. Ja. Beispielsweise, welche anderen Lieferanten wären denn eligibel, mir diese Produkte irgendwie zu liefern? Ja. Und das ist jetzt eine komplett neue Qualität, die da reingebracht wird. Und da sehe ich wirklich echte wertschöpfende Komponenten. Oder nimm so ein Beispiel wie Recommender-Systeme. Also sprich, so automatisierte Warenkorb-Analysen, um deinen Kunden auf den Webshops anbieten zu können. Was du noch zukaufen solltest oder sowas, ja. Da entsteht ja neuer Wert im Idealfall. Und ich glaube, da muss der grundsätzliche Gedanke hingehen. Ja. Ne? Deswegen, ich sage immer, also ich gehe auch zu keinem Kunden und erzähle, ne, wir machen AI um des AI-Willens. Sondern am Ende des Tages geht es doch genau darum, zu überlegen, wo kann eigentlich die Wertschöpfung damit entstehen. Und wenn wir feststellen, irgendwie eine Prozessautomatisierung lässt sich auch mit einem Dreisatz lösen, ja, dann ist das doch völlig okay. Da muss ich kein Machine Learning-Modell irgendwie trainieren, sondern ist es genauso gut. Und ich glaube, das ist wichtig, immer auch im Blick zu behalten, wenn du dich mit so einem Thema auseinandersetzt, dass wir ja nicht Technologie um des Technologiewillens machen, sondern wenn wir über AI im reinen Business-Kontext sprechen, geht es immer um Wertschöpfung. Ja. Egal, ob es jetzt, wie gesagt, eine Effizienzsteigerung ist oder durch Umsatz-Absatzsteigerungen oder vielleicht so der Erfüllung kompletter neuer Geschäftsmodelle. Auch das gibt es ja, definitiv.
Ja. Ja. Wir hatten ja auch am Anfang kurz mal so deine Kompetenzschwerpunkte sozusagen mal hier von dir genannt bekommen. Und du hast viel was zum Thema Daten gesagt. Also vielleicht kannst du das auch nochmal einordnen. Ne? Also wir haben jetzt gerade über Einsatzmöglichkeiten von AI oder KI was gehört von dir. Ich denke mir dann immer, ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass das jetzt, also ich meine, wir reden immer von Intelligenz, aber Intelligenz auf Basis von was? Ne? Also am Ende muss man das System ja oder so eine KI oder eine AI, die muss man ja auch gewisserweise trainieren und sie befähigen, bestimmte Dinge dann zu analysieren. Aus dem Nichts heraus, aus dem luftleeren Raum, glaube ich, käme auch keine echte Reaktion von so einer Lösung. Also ich sage mal, welche Relevanz hat dann also sozusagen so ein Thema wie Datenqualität oder entstehen? Ich habe das zumindest ist immer so mein Eindruck auch. Ich meine, man hört das ja so auch aus der Presse. Dann werden dann irgendwie von den verschiedenen großen Plattformen, denken wir mal an Meta, da wird dann eben auch so laut darüber nachgedacht, dann bestimmte, was weiß ich, Science-Chat-Verläufe oder sonst irgendwelche Dinge dann zu verwenden, um dann eben, ich sage mal, eine KI darauf hin zu trainieren. Ja. Aber ich sage mal so, die Welt ist doch eigentlich, ich sage jetzt mal, zwar immer auf das historische Wissen angewiesen, so nach dem Motto, wir lernen aus unseren Fehlern, aber Kreativität entsteht doch jetzt nicht zwangsweise nur daraus, dass man eben auf alte Sachen sich fokussiert. Also entsteht nicht irgendwie so aus dieser ganzen Datenthematik auch irgendwie sowas wie ein Bias, also sowas wie eine Art Voreingenommenheit? Also vielleicht kannst du das dann auch nochmal einordnen. Also was sollte ein Unternehmen, was jetzt auch über so eine Lösung nachdenkt, eigentlich an Voraussetzungen schaffen, damit die Daten, die von einer KI benötigt werden, um es dann eben auch in irgendein Modell zu überführen oder was auch immer dann mit diesen Daten zu machen, damit dann auch was Gutes bei rauskommt. Vielleicht kannst du das nochmal sozusagen für unsere Zuhörer einordnen.
Ja, das war jetzt eine sehr komplexe
Ich weiß, es war, sorry.
Fragestellung.
Ey, du, das kann ich total gut.
Das fängt irgendwo. Ich meine, klar, das ganze Thema beginnt natürlich mit den Daten, das ist ja irgendwie klar. Wobei jetzt muss man vielleicht auch noch unterscheiden, du kannst ja auch quasi fertige KI-Lösungen einfach einkaufen. Also du musst ja nicht zwangsläufig jede Problemstellung mit einem selbsttrainierten KI-Modell lösen, sondern du kannst ja auch sagen, gibt für, also was so ein viel zitiertes und beliebtes Beispiel ist ja so im Personalwesen, dass du zum Beispiel versuchst, deine Bewerberströme vorzuselektieren, zu kanalisieren, dass du nicht jede Bewerbung, die quasi eingeht, irgendwie lesen musst, sondern dass es das ein Stück weit automatisiert wird. Das ist auch, weil du gerade Bias angesprochen hast, einer der besten Beispiele genau dafür, weil ne, du hast natürlich immer das Problem, wenn du ein KI-Modell hast, das zum Beispiel darüber entscheiden soll, ist ein Bewerber für eine bestimmte Stelle passend oder nicht passend. Ne, das ist ja eine Klassifizierung, die da stattfindet. Passend, ja, nein. Nach irgendwelchen Kriterien, die eben zu erfüllen sind. Das hat wahrscheinlich in dem Beispiel auch was mit verschiedenen Rollen und Kompetenzen zu tun. Und ja, wie bringst du dem Modell bei, dass es quasi möglichst kein Bias hat? Das ist also aus meiner bisherigen Erfahrung, einer der komplexesten Themen überhaupt. Denn die beginnt ja eigentlich schon mit der Frage, also sind dann deine Daten, die du als Input nutzt, quasi biasfrei? Und ist dann die NI, die natürliche Intelligenz, biasfrei? Also, gerade bei dem Beispiel, nennen wir mal eine Führungskraft, die quasi sich entschieden hat, einen Bewerber einzustellen und dir ein halbes Jahr später noch exakt die Gründe liefern zu können, die tatsächlich zur Entscheidung geführt haben. Selbst 2 Tage später wirst du schon automatisch in einer Begründungsmatrix dich bewegen, die eher einer Rechtfertigung entspricht als einer objektiven Entscheidung.
Naja.
Ja, so. Deswegen ist das Thema gar nicht so einfach. Aber ich bringe das trotzdem nochmal als Beispiel mit auf. Wir kennen zum Beispiel, also gibt es da 2 berühmte Beispiele, die auch öffentlich sind, von Amazon beispielsweise oder auch von General Electric, die ja hart dafür angegriffen wurden, weil sie solche Systeme aufgebaut haben und im Prinzip Bewerber ausgewählt haben. Also bei GE war das Beispiel, da hat einer festgestellt, sämtliche Bewerbungen oder Bewerbungen, die quasi weitergeleitet wurden und die KI automatisch entschieden hat, ob in Ordnung oder nicht in Ordnung, waren alles männliche Führungskräfte ne, mit weißer Hautfarbe. So, ne, da geht es dann gleich in das Thema Diskriminierung auch noch mit rein. Ja, was ist passiert? Das ist ganz einfach. Die Datengrundlage, die genutzt wurde, um dieses Entscheidungsmodell zu trainieren, die war natürlich schon biased. Man hat quasi die Daten der 20 Jahre Vergangenheit genommen und da wurde halt so entschieden, bei den Einstellungen, auch wenn man es jetzt nicht mehr will, aber es war halt so. Und da musst du halt einem Data Scientisten, der ja dafür verantwortlich ist, so ein Modell zu erstellen, den musst du schon mit der Kompetenz ausstatten und sagen, ein Bewertungskriterium für das Modell muss sein, dass es eben solche diskriminierenden Dinge nicht tut. So, und dann fängst du natürlich an und überlegst, okay, wie machst du das Dataset? Also mit Dataset meine ich quasi das, was du benutzt als Dateninput, um das KI-Modell zu trainieren. Da musst du da schon ansetzen und musst dafür sorgen, dass das sozusagen die Balance der Einflussparameter möglichst ausgeglichen ist. So. Und das hat was damit zu tun, dass du die Kompetenz natürlich an deine eigenen Leute vermitteln musst, aber es hat auch damit was zu tun, dass du dir als Unternehmen überlegen musst, wie will ich mit solchen Dingen umgehen? Jetzt gehe ich schon in die Richtung KI oder AI-Leitlinien. Das heißt, wie willst du eigentlich, wie willst du als Unternehmen wahrgenommen werden und was gibst du dir selbst für Regeln mit solchen Modellen, wie willst du mit solchen Modellen quasi umgehen? Ja? So, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja? Es beginnt halt wirklich damit, dass du dir überlegen musst, will ich da ethisch und moralisch eine Art Vorkämpfer sein? Ja? Will ich allgemeine Kriterien, die sozusagen auch in der Gesellschaft diskutiert werden, will ich da konform gehen oder will ich der totale Gegner sein? Ja? Und das baust du dir in der Regel in so Leitlinien halt zusammen.
Ja. Ja. Ich meine, ich versuche das jetzt mal mit meinen Worten zusammenzufassen. Also es ist eigentlich bei dem Thema Trainieren von solchen Lösungen nicht unbedingt besonders gut, viele Daten zu haben, sondern ich hätte fast gesagt, die richtigen Daten.
Ja.
Oder? Also kann man das mal so zusammenfassen? Also ist es anders ausgedrückt. Mit KI mache ich nicht aus schlechten Daten bessere Daten.
Nee, auf keinen Fall. Also ja? Natürlich, nein, das ist, die alte Zauberformel steht in Staud, genau. Die ist natürlich nach wie vor gegeben. Ich meine, du kannst eine gewisse Fehlerrate zulassen. Ja. Das geht schon. Also eine gewisse Fehlertoleranz kannst du zulassen. Mhm. Die ist auch völlig normal. Aber ich bringe mal so ein Beispiel. Die Chinesen, ja, sagen ja zum Beispiel, sie wollen möglichst eigene KI-Modelle quasi für ihre Welt haben, weil sie eben der Ansicht sind, dass die KI-Modelle von OpenAI oder auch von Meta zu verwestlicht sind.
Und hat das was dann mit Entscheidungsaspekten zu tun, die wir in unserer Kultur dann eher präferieren?
Das hat, genau.
Also, das, was du als NI bezeichnet hast, sozusagen.
Ja, tatsächlich, denn man muss sich mal vorstellen, wie ist denn so ein erstes GPT-Modell eigentlich entstanden? Ja. Im Prinzip gab es natürlich viel Geld, klar, und es gab viele Daten, aber irgendeiner hat ja mal ausgewählt, welche Daten überhaupt dafür verwendet werden. So, und das nächste ist, was du brauchst, du bringst ja so eine KI, also eine KI verfügt ja nicht über Wissen. Ja, das ist, by the way, oft auch eine Fehleinschätzung, die ich immer wieder darstellen muss. Der KI verfügt nicht über Wissen, sondern es ist maximal ein parametrisches Gedächtnis. Ja. Aber es ist kein deterministisches Wissen, was da drin steckt. So, und trotzdem musst du dem ja irgendwie, also brauchst du Daten, die du dem irgendwie beibringen oder herzaubern musst. Und das Zaubern ist natürlich kein Zaubern, sondern das ist ein harter Entstehungsprozess. Und gerade bei OpenAI, um das mal als Beispiel zu nennen, weil die sozusagen ja mit der Lösung ChatGPT eine Art Standard oder Leitlinie auch gesetzt haben, aber da waren zigtausend Menschen weltweit beteiligt, der KI Fähigkeiten beizubringen. Zum Beispiel die Fähigkeit, einen Text zusammenzufassen. Oder die Fähigkeit, so FAQ-mäßig so Frage-Antwort-Dialog-Situationen zu ermöglichen. Und das alles in einzelne, ich nenne das jetzt mal sprachliche, also in der Sprachmodelle in dem Fall, sprachliche Fähigkeiten, die dem Modell beigebracht werden. Und wie kommen die Daten für so ein Model Training überhaupt zusammen? Da waren zigtausend Menschen, die haben einfach Tabellen bekommen. Also man muss sich das tatsächlich ein Stück weit auch so simpel vorstellen. Wenn du eine KI trainieren willst, auf die Fähigkeit zusammenzufassen, dann hast du quasi eine riesige Tabelle mit einer Spalte Langtext, in der zweiten Spalte Kurztext und dann hast du vielleicht noch eine dritte Spalte, wo du entsprechende menschliche Bewertungen abgeben kannst, ob das jetzt okay ist oder nicht okay ist. Ja? Und dann hast du quasi, ne, Text 1, Zusammenfassung 1, Text 2, ne, Zusammenfassung 2, zigtausend Leute aus verschiedenen ethnischen Gruppen, aus verschiedenen Sprachregionen, aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, die quasi diese Daten bewerten. So. Und irgendwann hat man dann festgestellt, wow, das geht ja doch ein bisschen langsam. Dann können wir ja eigentlich auch das menschliche Verhalten, ne, ob quasi ein generierter Output okay ist oder nicht okay ist, automatisieren, indem wir sozusagen zigtausende Probanden und Menschen diesen Prozess mit Daten erheben und daraus wiederum ein Bewertungsmodell generieren. Ja?
Also die
Ja?
Automatisierung der Automatisierung
Ist so.
sozusagen.
So funktioniert
Ja,
es.
spannend.
Ja?
Ja, also ich denke mir dann eben bloß, ne, wo entwickeln sich die Dinge hin und sind da auch
Ja.
Risiken mit verbunden? Ne? Also du hast ja schon selber gesagt, will man sich dann beispielsweise so einem Art Regelwerk unterwerfen? Also wie ethisch ist das ganze Thema und so weiter und so fort? Ne? Jetzt ist ja auch jetzt irgendwie sag mal so, seit letzter Zeit auch das Thema AI Act in Europa ein Thema. Wie würdest du das einordnen? Was sind so die, ich sage es mal, die Vorgaben, die aus diesem AI Act letztendlich auch jetzt ganz konkret für uns dann resultieren? Und was bedeutet das vielleicht dann eben auch
Ja,
im
ja.
Sinne der weiteren Entwicklung?
Naja, gut. Also der AI-Act, also man versucht natürlich mit diesen Regulatoren oder ein Staat oder jetzt ein Staaten, Bund, Staatengemeinschaft versucht natürlich im Prinzip das, was man noch nicht kennt, ja, ein Stück weit zu regulieren und die theoretischen und die potenziellen Risiken, die damit eingehen, quasi einzudämmen. Deswegen haben die Europäer sich überlegt, wir geben uns sozusagen als Staatengemeinschaft ein paar Grundregeln. Das beginnt mit bestimmten Use Cases eigentlich. Eigentlich denkt der AI-Act in Use Cases, in Anwendungsfällen, gar nicht in der angewendeten Technologie oder Methode der künstlichen Intelligenz, sondern es ist immer davon abhängig, wozu nutzt du es quasi. Ja, und da gibt es halt ein paar Use Cases, die sind schlicht und ergreifend verboten. Ja, zum Beispiel Social Scoring ist verboten oder ja, so politische Einflussnahme ist auch verboten. Ja, also gibt ganz bestimmte, die sind quasi verboten worden. Allerdings nur für bestimmte Kernbereiche der Gesellschaft. Also das Militär beispielsweise ist ausgenommen von diesen Regeln. Ja, und gewisse Privilegien hat man quasi auch den Polizeibehörden noch freigestellt. Ja, oder so öffentliche Überwachung mit Facial Recognition. Ja, da gibt es auch sehr starke Begrenzungen. Und dann ist es halt so, dass du quasi so Risikoklassen hast, ja, die vorgegeben sind, wo einer denkt, es gibt quasi Risiken, die stellen eigentlich kein Risiko dar. Und dann gibt es halt Risiken, die sind halt, die haben potenziellen Einfluss oder eine potenzielle Auswirkung auf einzelne Individuen. Und sobald das eigentlich der Fall ist, dazu zählt mein Beispiel von vorhin, so eine automatisierte Bewerberauswahl. Ja. Ja, dann musst du im Prinzip, dann hast du so eine sogenannte Hochrisiko-Applikation und da musst du dann ganz viele Regeln beachten. Insbesondere musst du aber auch eine riesige Toolchain aufbauen und Prozesse etablieren. Ne, du musst Entscheidungen auditierbar halten, du musst nachweisen können, woher kamen deine Trainingsdatasets für das KI-Modell. Das ist vor allem dann auch spannend, wenn du also nicht nur selber KI-Modelle entwickelst, sondern die auch
Fremde
einkaufst,
definiert,
ja, so,
okay.
dann geht nämlich die Lieferkette
Ich wollte
sozusagen
gerade
los,
sagen,
ja,
ne?
ja da beginnt natürlich so ein bisschen Formalismus dann auch, ja, lässt sich nicht ganz vermeiden. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es gibt einige Standards, die du einhalten musst, die total sinnvoll sind, die würde heute, also es gibt ja heute auch schon sehr viele erfolgreiche Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell auf AI aufgebaut haben. Ja. Da stelle ich immer wieder fest, also wenn du die dann die Liste so durchliest, ja, da musst du halt Systeme einführen, um Model Drift zu erkennen. Da musst du irgendwie Systeme einführen, um Data Drift zu erkennen. Du musst so Bias, ja, du musst irgendwie Bias messbar machen. Ja. Du musst irgendwie Entscheidungen erklärbar machen. Das heißt, du musst irgendwie schauen, warum hat denn eigentlich dann die KI entschieden, dass der Bewerber irgendwie okay ist oder auch nicht okay ist. Das musst du jetzt irgendwie erklärbar halten. Ja? Wobei, was ist schon ganz genau dann erklärbar? Das ist dann immer so eine strittige Diskussion auch. Aber das sieht es vor. Aber so eine Überwachung, wie gut dein Modell performt. Also wenn du heute ein Geschäftsmodell hast, das darauf basiert und du tust es nicht, dann läufst du in Gefahr, irgendwas zu nutzen, was du nicht mehr im Griff hast, nicht überwachen kannst.
Ja. Und nicht stören lassen.
Und vor allem sorgt das ja auch für eine hohe Qualität, für einen hohen Qualitätsstandard. Ja. Deswegen, es gibt Kritiker, und ich bin ja auch Mitglied im KI-Bundesverband, da ist ja die Positionierung des KI-Verbundes ist ja sehr kritisch gegenüber diesem AI-Act. In der Hinsicht, dass man glaubt, es nimmt viel Entwicklungspotenzial raus und es stört sozusagen die Startup-Szene. Ja. Ja, weil du halt jetzt ein bisschen Bürokratie hast, weil du Rollen und Prozesse etablieren musst, die du natürlich ohne diesen AI-Act nicht machen müsstest. Und das gilt so ein bisschen als Innovationsverhinderer. Ganz so krass sehe ich es irgendwie nicht. Ja. Ja, auch wenn du natürlich sagst, naja, in anderen Ländern ist halt Social Scoring erlaubt.
Ja. Ja. Beispielsweise China. Ja. Ne?
Genau. Und kann man so sehen. Wir werden Zeitzeugen, ja, was passieren wird.
Ja. Es ist interessant, tatsächlich hat meine Kameras gerade wieder entschieden, dass sie zu heiß gelaufen sind. Ich habe immer das Gefühl, wir geben denen zu viel Input. Und dann gibt es ein kleines Thermoproblem, sie laufen wieder. Wir haben uns jetzt mal davon überhaupt nicht abschrecken lassen und werden heute auch normalerweise mache ich dann immer so 30 Minuten Podcast. Wir machen heute ein bisschen länger, weil ich habe natürlich noch so 2, 3 Fragen. Die muss ich unbedingt loswerden. Außerdem habe ich noch einen Buchtipp für dich. Also eigentlich ein Hörbuchtipp. Vielleicht kennst du das Hörbuch dann, aber da komme ich dann zum Ende hin. Ich mache den Spannungsbogen jetzt mal auf. Mhm. Da geht es unter anderem um eine wild gewordene KI. Wenn du jetzt aber heute mal so, du hast es jetzt gerade nochmal auch so ein bisschen eingeordnet im Sinne der Regulatorik und Dinge, die eigentlich heute irgendwie dann auch von Unternehmen, die jetzt eben auf KI-Lösungen setzen, vielleicht, ja nicht vielleicht, sondern selber welche entwickeln, auf was dann alles zu achten ist. Ich glaube, es gibt ja noch viele Unternehmen, die stehen so in den ersten, also machen so die ersten Schritte gerade in dem Thema.
Ja.
Überlegen sich was und suchen nach Einsatzmöglichkeiten. Wenn du heute jemanden, der, wenn man so will, so echt mal so diese ersten Ideen so versucht so zusammenzutragen, dem so ein bisschen eine Art, ja, ich sag mal, so eine Richtschnur geben würdest, wo würdest du sagen, wo sollte man heute eigentlich sinnvollerweise dann zuerst hinschauen? Also so nach dem Motto, ne? Also Crawl, Walk, Run, so eigentlich in der Form, aber mehr so im Sinne von Use Cases. Wo würdest du sehen, wo ist heute eigentlich so der größte Mehrwert, wenn das Unternehmen einführt? Ich kann nur sagen, ich war vor 2 Wochen war ich jetzt tatsächlich im IBM Innovation Lab in der Nähe von Zürich.
Ne? Oh ja.
Und da haben die natürlich...
Rüdikon oder so.
Ja, genau. Also total spannend. Ne? Also das ist ich glaube, die machen irgendwas auch mit, da gibt es einen Quantencomputer da oder so und da gibt es irgendwelche Spezialräume, die komplett vor Erschütterungen geschützt sind und so weiter. Ja. Also, und die haben natürlich auch mal so Themen vorgestellt wie Watson X und da war ein Kunde da, den Namen lasse ich jetzt mal außen vor. Und die haben natürlich aber auch so nach Einsatzmöglichkeiten gesucht. Und das Beispiel, was dann zum Beispiel eben dann von der IBM präsentiert wurde, war eben unter anderem so ein Chatbot. Ne? Und die haben das gemacht anhand von irgendeiner Versicherung, wo dann eben so ein Telefon-Callcenter-Mitarbeiter dann in einem Dialog mit einem Kunden steht oder meinetwegen eben dieser Chatbot und den entweder den Kunden direkt bedient oder eben den zumindest den Agenten dann unterstützt in dem Finden von Informationen und so weiter. Ich habe gedacht, das fällt natürlich allen sofort leicht, den Mehrwert in sowas zu sehen. So nach dem Motto, ich habe früher ewig gesucht, bis ich dann wusste, ich sage es mal, welche Versicherungsvereinbarung mit dem Kunden getroffen wurde, weil ich sage mal, im Hintergrund die Technologie dafür sorgt, dass sofort meine Verträge alle auf dem Bildschirm erscheinen und so weiter und so fort.
Ja.
Also das war halt so eine klassische Anwendung. Ich stelle mir bloß die Frage jetzt aus deiner Erfahrung, ist das so ein Quick-Win-Use-Case oder wie würdest du wirklich sagen, so was sind so die sinnvollen ersten Schritte in dem Themenbereich?
Ja, also zunächst mal gilt die Devise aus meiner Sicht groß denken, pragmatisch beginnen.
Mhm.
Ja. Also es ist inzwischen extrem vieles möglich. Das heißt, ich würde mich da quasi in meiner Ideenfindung auch nicht erstmal beschneiden oder begrenzen. Ich würde mich aber auch nicht verzetteln. Also was ich immer wieder erlebe ist, gerade in so Use Case oder Ideation Workshops, dass dann Leute mit Ideen um die Ecke kommen, die sozusagen die letzten 10% bedienen. Ja. Und dann die komplexesten Fälle raussuchen, wo ich mir denke, naja, kann man machen, Aber warum eigentlich? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, ich brauche sozusagen für die komplexesten 10%, also ich 30% meiner Aufwände, könnte aber sozusagen die 90% der anderen Use Cases oder ne, Prozessineffizienzen irgendwie optimieren, indem ich irgendwie aber 70% sozusagen der Einsatzzeit oder des Aufwandes, der heute existiert, stark reduzieren kann, dann fange ich doch lieber damit an. Also das stelle ich immer wieder fest, dass manche einfach gleich mit dem ultrakomplexesten Fall sozusagen in Einzelkonstellationen kommen, der irgendwie nur alle Mondphasen mal irgendwie auftritt, würde ich nicht empfehlen, ja, sondern gucken, wo habe ich sozusagen eine hohe Wertschöpfung. Also ich denke immer also aus einer Wertschöpfung
Das
heraus,
Geld, klar,
ja,
Geld sparen
weil
oder Geld verdienen, ne? Ich glaube,
so,
das.
genau, so und ne, Prozesse automatisieren, Entscheidungen automatisieren, ja, wo ich wirklich einen hohen Benefit habe, das kann man ja messen, also das kann man ja wirklich ausrechnen, also okay, wo habe ich irgendwie große Ineffizienzen beispielsweise oder wo sage ich, ich habe hier irgendwie ein Potenzial, das untersuche ich mal, ne, es gibt ja auch so One-Shot-Probleme, nenne ich die immer, auch die gibt es, ja. Ich war mal bei einem Kunden, also nur mal ein Use Case, ja, ganz pragmatisch. Die haben so, die produzieren so Kunststofffasern. Ganz, ganz dünne Kunststofffasern. Das ist spezielle Kunststofffaser, die nachher verwendet werden für das Weben von künstlichen Nieren. Also, das ist dann quasi das, was an so einem Dialysegerät am Ende endet. Die haben 50 von diesen Produktionsanlagen weltweit. Und du kannst eigentlich sagen, 2 bis 3 pro Woche haben irgendwann das Problem, dass während der Produktion dieser mega dünne Faden abreißt. Dann läuft die ganze Siffe da in die Anlage rein, muss gestoppt werden. 10 Leute mit Spachteln müssen hin, das alles rausholen, muss die Maschine wieder kalibrieren. Die kamen auf uns zu und haben gesagt, ja, das passiert irgendwie. Wir haben da jetzt 5 Jahre lang ingenieurstechnisch irgendwie alles Mögliche überprüft. Wir finden keine Gründe. Kann man da sozusagen mit Data Science oder ne, mit irgendwelchen Machine Learning Ansätzen rangehen, um rauszufinden, woran liegt es eigentlich? Ne? So, und dann ist es eigentlich ein klassisches, schönes AI oder Machine Learning Projekt. Guckst dir an, welche Daten sind schon Status quo da, wo musst du vielleicht noch granularere Daten irgendwie erheben, ne, die bereitest du entsprechend vor und untersuchst einfach das Problem und gibst quasi Hinweise, was für Parameter man sich vielleicht in diesem Prozess ändern muss oder was die größten Einflussfaktoren sind und löst dann quasi einfach das Problem. Ja? Oder zumindest einen Teil des Problems. Ja? Das sind so One-Shots. Du hattest jetzt eben einen Use Case angesprochen. Den nenne ich immer so ein bisschen Enterprise Search Next Generation. Ja? Also,
Ja,
ne,
genau.
du hast irgendwie einen ganzen Wust an Unternehmensdaten irgendwo verteilt liegen und wenn einer schon so weit ist und so ein Enterprise Search hat, das hat auch nicht unbedingt jeder, ne? Aber nehmen wir mal an, wir haben Kunden oder so, ein Unternehmen, die haben sowas schon. Wie ist üblicherweise der Status quo? Du suchst Keyword-basiert. Du tippst irgendwie halt ein Schlüsselwort ein, vielleicht auch eine Phrase oder auch mal 2, 3 Wörter, die du dir überlegst, um sozusagen eine Antwort auf die Frage, die dir im Kopf rumschwirrt, zu finden. So, was passiert dann? Du kriegst eine Ergebnisauflistung potenzieller Suchtreffer in irgendwelchen Dokumenten, auf Webseiten, wo auch immer. Aber du musst ja immer noch selber da hingehen, da draufklicken, durchlesen. Ist es noch aktuell genug? Ist es auch relevant? Kann ich damit wirklich was anfangen? Extrahierst dann ne, für dich oder auch maschinell diesen Content und bringst dann die Antwort auf deine Frage zusammen. Und gerade dieser Teil, der lässt sich jetzt wesentlich cleverer abbinden, umsetzen. Durch solche intelligenten Chatbots, ja, wo du quasi jetzt nicht mehr nach Keywords suchst, sondern du stellst einfach deine ganz konkrete Frage so akkurat wie möglich und bekommst die Antwort von einem Sprachmodell, von der KI generiert, aber nicht aus diesem parametrischen Gedächtnis, aus dem KI-Modell selber, sondern eben aus diesen ganzen Dokumenten, die halt irgendwo verteilt liegen. Und das ist schon ein riesen Mehrwert. Glaube ich, weil ich glaube, dass sehr viel Zeit mit Suchen verbracht wird in Unternehmen.
Wenn wir wüssten, was
Ja,
wir wissen, ne?
also das ist wirklich brutal. Also gibt es auch statistische Erhebungen, wie viel Zeit ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeitender in einem Office-Umfeld irgendwie pro Tag mit Suchen verbringt. Also Das ist richtig, richtig viel.
Ja, ja.
Ja, also die Studien, die schwanken da alle irgendwie zwischen 20% und 60% ja, von Arbeitszeiten, die man irgendwie mit Suchen verbringt. Das ist richtig brutal. Wahnsinn, also ja. Da muss ich sagen, hat das wirklich einen signifikanten Mehrwert. Aber muss ich wirklich dazu sagen, so wie es dargestellt wird, ja, nach dem Motto, kipp die Daten irgendwie in einen Vektorindex rein und dann ist alles gut. Ja. So einfach ist es leider nicht in der Realität. Ja? Ja.
Ne? Komm, lass uns ganz ehrlich sein. Ne?
So, so einfach ist es halt nicht in der Realität, ja? Weil das fängt schon damit an, was soll eigentlich die KI zum Beispiel für eine Antwort generieren, wenn du auf eine Frage, also wenn du potenzielle Antworten auf eine Frage in drei verschiedenen Dokumenten findest,
ja.
Vielleicht hast du noch das Glück, du hast verschiedene Gültigkeitsbereiche hinsichtlich der Aktualität, so Datumsinformationen. Aber was soll die KI eigentlich dann machen, wenn das halt nicht der Fall ist? Ne? Und also das heißt, da fängst du auch wieder an mit Datenbereinigung. Muss die KI natürlich, also der KI auch eine faire Chance geben, dass sie auch sinnvolle Antworten generieren kann. Das heißt, es fängt mit solchen Dingen an. Du musst natürlich auch gucken, dass Berechtigungskonzepte und so weiter greifen. Auch das musst du sicherstellen. Und du musst vor allem auch schauen, weil diese sogenannten generativen KI-Modelle, die neigen halt nun mal in ihrer Grundeigenschaft zur Halluzination. Das heißt, die können halt auch mal Fakten erfinden, die können halt auch mal Texte generieren, die total plausibel klingen,
aber eigentlich absolut wahr.
Aber halt einfach nur entweder halbwahr sind oder einfach auch falsch sind.
Ja, ja.
Ja, also gibt ja dieses berühmte Beispiel. Ganz am Anfang, einer der ersten Versionen von ChatGPT, hast du die Aufgabe gestellt, hey, was ist irgendwie 7 plus 2?
Mhm.
Und ne, sagt die KI, ja, 7 plus 2 ist 9.
Mhm.
Ja, und dann ich sage, ja, aber meine Lebenspartnerin sagt, es ist 8.
Ne?
Und die KI sagt dann, ja, dann hat entweder die Lebenspartnerin die Aufgabe nicht richtig verstanden oder sie hat nicht recht. Ne? Und dann schreibst du wieder zurück und sagst, nee, nee, die hat meine Frau hat immer recht. Ne? Und dann sagt die KI, ja, dann ist wohl 7 plus 2 doch 8.
Ja.
Ne? So, also da kann man quasi auch die KI mal überlisten. Ja, ja. Oder ich glaube, also da muss man natürlich aufpassen und man muss schon echt einiges dafür tun, dass du sicherstellen kannst, dass du nicht halluzinierte Antworten bekommst. Mhm. Da ist echt ein bisschen Projektarbeit auch zu tun. Den Weg musst du gehen. Das ist nicht so einfach, wie es manchmal so dargestellt wird von manchen Herstellern, dass man da einfach die Daten reingibt und alles ist da. Also muss schon ein bisschen mehr machen. Ansonsten, wo sehe ich noch Ansätze? Also wo ich super, und das ist inzwischen echt fast schon Commodity, klassisch im Bereich Input-Management, Dokumentenprozessierung, ganz ehrlich, das klingt so trivial, aber wenn du mal ein Unternehmen anguckst, wie viel noch über E-Mails passiert, wie viel über angehängte Dokumente passiert. Ja, ich hatte neulich einen Kunden, die haben über 5000 verschiedene Lieferanten.
Mhm.
Die Bestellung ist ein Chemiekonzern, machen viel Direktgeschäft. Die kriegen über 5000 verschiedene Einheiten, Unternehmen, die Bestellungen quasi auslösen und es gibt keinen vereinheitlichen Bestellprozess.
Mhm.
Das heißt, Bestellungen kommen in Plain-Text-Mails rein, in HTML-Mails rein, mit Anhängen als PDF, mit Anhängen als Fotografien von Bildern, ja, alles Mögliche. Ja. Und dann auch noch aus verschiedenen Ländern, bis dahin, dass du teilweise auch Bestellungen hast, die irgendwie von rechts nach links gelesen werden müssen, ja, und solche Dinge. Und dann haben die gesagt, ja, kann man das nicht automatisieren? Und sowas lässt sich wunderbar automatisieren. Ja? Mhm. Das ist oft eine Mischung aus Computer Vision, eine sehr, sehr mächtige Disziplin der künstlichen Intelligenz. Das heißt, nur sowas wie Bilderkennung, Objekterkennung irgendwie in Bildern, wo du sowas automatisieren kannst. Also super, da gibt es ganz viele sogar fertige API-orientierte Services, die du einfach in deinen eigenen Workflow einbinden kannst. Und du kannst sogar noch, wenn du sagst, du hast irgendwie eigene spezialisierte Dokumentenformate über so Low-Code-Ansätze, und da brauchst du oft nur wenige Beispiele, kannst du einfach hochladen, sag, hey, das ist eine Dokumentenart XYZ.
Mhm.
Da interessieren mich irgendwie bestimmte Felder, ne? Keine Ahnung, irgendwie eine Lieferanschrift oder irgendwie ein Datumsfeld oder ähnliches. Und dann kannst du das mit 3, 4 Beispielen, siehst du dann so Rectangles, ja? und hast quasi so eine Art Supervised Learning Ansatz da drin und dann hast du quasi dein eigenes Modell. Das funktioniert echt extrem gut und da kannst du so viel automatisieren schon, dass es echte wertschöpfende Elemente mit sich bringt. Also, ne, also das sage ich, intelligente Dokumentenprozessierung klingt für viele ein bisschen abgedroschen, aber ganz ehrlich, das ist ein Thema, das ist inzwischen so robust, ja, auch in Standard-Services, dass du das wunderbar einsetzen kannst.
Lass mich mal das dann kurz
Ja,
versuchen, so ein bisschen auch mal jetzt mit Zahlen zu hinterlegen. Und das
bremse mich
sollte.
zwischendurch, wenn ich zu
Nein,
viel.
nein, nein, du,
Ja,
bitte, wir können ja hier
ja.
stundenlang reden. Am Ende
Ja.
muss man natürlich sehen, wie gesagt, zwischenzeitlich fallen mal hier meine Kameras leider aus. Ist jetzt auch nicht so wild, weil wir machen ja eigentlich eine Podcast-Folge. Und insofern ist das bildbegleitende Material ja sozusagen nur eben auch die Kirsche oben auf dem Kuchen. Ich werde zwischendrin noch mal kurz aufstehen, wahrscheinlich die eine Kamera noch mal starten, aber ich habe ja zum Glück zwei am Laufen, also immer so ein kleines Backup. Aber jetzt lass uns noch mal überlegen, wenn ich jetzt so ein Unternehmen bin, und ich sage jetzt, das klingt interessant. Ich sage mal, das ist ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so nach dem Motto, die spielen ja kein Roulette, ne, solche Manager, ne? Die wollen ja schon irgendwie eine gewisse Sicherheit haben, dass da was funktioniert. Jetzt hast du gerade mal dieses eine Beispiel genannt, ne? Diesen einen Use Case. Wenn man mal so überlegt, von 0 auf 100, was wäre das für ein Unternehmen? Bitte, das ist natürlich schwer, jetzt in eine exakte Zahl zu fassen, aber was würdest du sagen? Was muss denn da ein Unternehmen so klassischerweise eigentlich so investieren? Jetzt mal so in Euros,
Das ist
um das in einen
wirklich.
gewissen, ich sag mal, in einen gewissen Stand zu bringen, wo man sagen kann, jetzt ist die Wertschöpfung auch da. Ich meine, die kommt ja wahrscheinlich nicht sofort, ne? Das ist ja sozusagen auch ein bisschen mit Vorbereitung und Projektdurchführung und hinten raus hast du dann das Ganze irgendwann am Laufen. Was ist denn so ein klassischer ROI-Ansatz, so im Sinne von, vielleicht ist das dann eher so, ich sage mal, eine Betrachtung, die sinnvoll ist, mal zu führen oder zu diskutieren ist. Also wann ist denn so klassischerweise so ein Thema amortisiert? Also wann hast du dann jetzt plötzlich wirklich echt Geld verdient für das, was du vorher natürlich auch an
Ja,
Investitionen
das ist
reingepackt
echt
hast?
schwer. Also ich bringe dir mal ein richtig, also eines meiner
Ich komme.
absoluten Lieblingsbeispiele. Ist auch tatsächlich kein generativer KI-Use Case, sondern eigentlich ein klassischer Machine Learning-Use Case. In dem Fall war das ein Krankenhaus. Und jetzt muss man irgendwie verstehen, so ein Krankenhaus ist ja ein sogenannter Leistungserbringer. So ein Leistungserbringer hat quasi in seiner DNA, dass es natürlich möglichst viel von seinen Leistungen auch abrechnen möchte. Und auf der anderen Seite hast du die Kostenträger. Die haben in ihrer DNA, dass sie möglichst wenig Kosten tragen wollen. So, das ist immer so ein Gegenspiel. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, gab einen Kunden, der gesagt hat, hey, ich verliere irgendwie im Jahr 12 Millionen Euro durch nicht abrechenbare Leistungen. So, nicht abrechenbar aus allen möglichen Gründen, weil irgendwie eine Kodierung der DRG-Codes irgendwie nicht zueinander gepasst hat und sowas. Da haben wir gesagt, ja, das ist ja irgendwie doof. Können wir das nicht reduzieren? Dann haben wir ein Modell trainiert, das im Prinzip den Ausfall, also quasi die Nichtzahlung von bestimmten Leistungsabrechnungen prognostiziert und im Abrechnungsprozess den abrechnenden Personen Hinweise liefert, mit welcher Wahrscheinlichkeit ne, der Fall abgelehnt wird oder halt auch nicht abgelehnt wird und aber auch Hinweise, die warum er potenziell abgelehnt werden könnte, um dann nochmal quasi nachzuarbeiten. So, das Beispiel, wie gesagt, ne, Wert 12 Millionen Euro, also Benchmark, wir müssen irgendwie diese 12 Millionen Euro reduzieren. War auch gar nicht vorgegeben, irgendwie um wie viel oder so, möglichst
Aber
viel.
wie
Ja.
viel klar, aber am liebsten auf
So,
null, ne?
und in dem Beispiel war es halt so, Projektzeit knapp 4 Wochen. Mit
Das ist echt
einem
überschaubar,
dreiköpfigen Team.
ja.
Und in dem Zeitraum haben wir es schon geschafft, aus diesen 12 Millionen Euro jährlichem Verlust knappe 7 zu machen.
Boah, dann hat sich das Projekt ja nach 4 Wochen, kannst du
Ja,
fast schon sagen, dann
ja.
ist es definitiv gerechnet.
Anderes Beispiel, also ich hatte mal so ein Projekt, das ist schon, das war, das, ich weiß gar nicht, wann war, in welchem Jahr war Fukushima, die große
Boah, das
Fukushima.
ist jetzt schon ein paar Jahre
Ist schon ein bisschen her.
her.
Damals war
Fast
das
10 oder so.
Problem, dass ganz viel Elektronikkomponenten nicht mehr lieferbar waren
Ja.
auf dem Weltmarkt, weil ganz viele Elektronik-Produktionsunternehmen in Japan quasi, ne, von dieser Fukushima-Katastrophe betroffen waren. Das heißt, es gab diverse Lieferengpässe für bestimmte kleine elektronische Bauteile. ein Kunde von uns aus Deutschland, der aber dort Forschung, Entwicklung, aber auch Produktion für den europäischen, afrikanischen Kontinent durchführt, sagt er, hey, wir haben ein großes Problem. Wir können viele Dinge nicht produzieren und die machen in dem Fall, machen die so auch so Industrieroboter. Aber die haben ja auch Kunden und entsprechende Verpflichtungen in ihren Verträgen, oft versehen mit Pönalen. Dann wollten die wissen, ja Mist, wie schaffen wir es, eine optimale Produktion unter der Bedingung niedrigster Pönalen zu erreichen.
Ja.
So, kann man in dem Fall, und das ist, also sind wir auch weg von irgendwie generativer KI, das ist eine klassische sogenannte mathematische Optimierungsaufgabe. Du sagst quasi dem Modell, ne, was sind deine Constraints, deine Randbedingungen, die es erfüllen muss. Ne, und eine Zielkomponente ist sozusagen niedrigste Pönale. Und ja, auch in dem Beispiel, also gut, fairerweise muss man dazu sagen, das war ein langjähriger Bestandskunde. Das heißt, wir hatten schon ein super gutes Datenmodell, über viele Jahre Bereinigungsprozesse und so weiter schon aufgebaut, super Datengrundlage. Und da haben wir aber einfach zwei Mathematiker von uns draufgesetzt, die da 2 Wochen lang ein Modell gebaut haben und haben einfach quasi das Pönalenrisiko einfach mal um fast 15 Millionen Euro gesenkt. Wahnsinn. Also solche Dinge gibt's, ja. Aber und bei solchen Dingen ist es auch schön messbar, ja, ne? Weil du hast ja quasi immer so einen Zielwert sozusagen, den du beeinflussen kannst. Ja. Aber das sind realistische Werte. Und wenn man jetzt mal so klassischer, aktueller Gen-AI-Use-Case ist halt dieses Enterprise Search Next Gen, da musst du halt schon, also bis du da irgendwie eine robuste Lösung hast, schon mit 150.000, 200.000 Euro
Invest
mindestens rechnen.
Ja, aber du hast ja so Beispiele genannt mit 20-60% alleine, was an Suchzeit verloren geht.
Ne? Ja. Also, genau. Also das, genau, da kannst du es halt gut messen. Wobei, das ist halt oft in dem Unternehmen nicht gemessen. Ne? Also wer misst schon seine eigenen Suchzeiten? Ja? Das sind quasi fiktive Werte, mit denen man dann rechnen muss. Aber also du kannst schon mit überschaubaren Investitionen starten, definitiv. Mhm. Oder wenn du so einen Dokumentenprozessfluss irgendwie mal teilautomatisieren willst. Mhm. Wir haben jetzt gerade einen Kunden, der will eine klassische E-Mail-Klassifizierung haben. Ne? Der hat ein riesiges E-Mail-Postfach. Und da kommen E-Mails rein mit irgendwie zwischen 40 und, also wir haben so 40 Kategorien oder 40 verschiedene Anliegen, Geschäftsvorfälle, die sozusagen darüber abgearbeitet werden. Und heute ist es halt ein riesiges, großes E-Mail-Postfach, wo ganz viele Mitarbeitende drauf gucken und gucken, okay, das ist für mich relevant, das ist für mich relevant, das andere ist für den anderen relevant. Und da geht es einfach nur mal um automatisches, komplett automatisiertes Routing und Identifizierung quasi des Anliegens. Das ist zum Beispiel, also das ist ein Klassifizierungsmodell, was da angewendet wird. So was hast du in 2-3 Wochen gebaut.
Oh ja.
Ja, und zwar wirklich robust gebaut. Ja, also du kannst, deswegen sage ich immer, versuch doch bei den Use Cases oder bei den potenziellen Use Cases zwar vielleicht groß denken, aber pragmatisch beginnen. Ja. Ich finde, es ist extrem wichtig, dass man sich auch nicht verzettelt. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, Leuchttürme zu schaffen und Erfolgsgeschichten auch zu etablieren.
Ja, klar.
Eine Anekdote mal von dem Kunden, fand ich ganz interessant. Kunde, den ich jetzt schon seit einigen Jahren betreue, ich kam da rein, da hatten die bereits ein 7- oder 8-köpfiges Data- und AI-Team. Als Stabsfunktion direkt unterm CFO. Und naja, was soll ich sagen? Die waren, als ich dazu kam, schon fast 4 Jahre am Start. Hatten bis dahin, sind wir mal großzügig, 2 Use Cases produktiv. In 4 Jahren.
Das ist, mit 7, 8 Leuten. Was du gerade geschildert hast, klingt das jetzt nicht besonders
oder du denkst, hey, das ist irgendwie, also wie kann das, in dem Fall ein sehr auch einerseits konservatives Unternehmen, auch in dem, was es tut. Aber denkst du, hey, Moment mal, wer gönnt sich eigentlich so ein teures Team?
Ja.
Ohne echte Wertschöpfung irgendwie mal irgendwann zu generieren. Ja? Und ich kam dann da rein und ich sagte, ja, wir brauchen jetzt irgendwie eine KI-Strategie. und müssen irgendwie daran arbeiten, dass wir da irgendwie jetzt auch mal ein paar Use Cases quasi produktiv bekommen. Ja. Und haben wir gesagt, okay, wir machen so einen Workshop und wir haben ganz am Anfang des Workshops gesagt, wir brauchen maximale Ehrlichkeit. Wir brauchen maximale Ehrlichkeit, um den Status quo erstmal zu ermitteln, weil ich mich schon gefragt habe, also nach so viel Zeit, so wenig produktiven Output, das ist schon echt fragwürdig. Und da kam dann halt irgendwann raus, ja, es gab keinen Management-Rückhalt. Man hat zwar gesagt, man braucht es, aber keiner auf der C-Level-Ebene hat wirklich daran geglaubt, dass das einen Mehrwert bringt. Man hat es eher aus einer Außenreputation und weil in dem Fall auch der Aufsichtsrat gesagt hat, ihr müsst sowas machen, hat man halt quasi was aufgebaut und es gab keinen, also der CFO, der hielt das Ganze für Voodoo. Ja, und so Magic Black Boxes und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, wir müssen davon wegkommen. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt Folgendes. Wir suchen jetzt einfach irgendeinen anderen Fachbereich raus, der bei einem anderen Vorstand aufgehangen ist. Nehmen uns irgendein Problem, das der hat, der Fachbereich. Ja? Dann optimieren wir dieses Problem und verkaufen es als Leuchtturm, als richtige, schöne Leuchtturmstory. Und wir haben das dann so gemacht. Ich kann jetzt nicht so detailliert reden, um was es ging. Ja. Aber wir haben sozusagen diesen Leuchtturm gebaut. Eine Effizienzsteigerung in erheblichem Maße, also in dem Fall 40% Effizienzsteigerung in einem Teilprozess eines Unternehmensbereiches geschaffen. Wir haben es aber dann so verkauft, dass wir sagen, er soll in der nächsten Vorstandsrunde, soll sozusagen der Vorstand dessen Fachabteilung den anderen, bei dem sozusagen dieses Team aufgehangen ist, entsprechend zu loben und zu feiern, wie toll das alles geklappt hat. Ja? Und der Plan ging voll auf. Ja. Plötzlich war die Aufmerksamkeit maximal gegeben. Ja. Und seitdem läuft's. Seitdem hauen die da wirklich im Vierteljahresmodus 2 bis 3 konkrete Use Cases und neue KI-Modelle oder KI-Applikationen. Das können auch teilweise einfach nur APIs sein, die anderen Fachbereichen zur Nutzung bereitgestellt werden, raus und ist ein richtiges Erfolgsmodell geworden. Was will ich damit sagen? Es braucht einfach auch wirklich maximale Unterstützung von ganz oben, dass sowas auch akzeptiert und etabliert werden kann.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch so das Thema. Ne? Wir machen AI weil, oder KI, weil es alle machen. Ne? Und dann hast du dann am Ende irgendwo nach außen hin die Wirkung. Aber es gibt sowas wie Greenwashing, ne? Wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das ist sowas wie AI-Washing oder so. Das ist so.
Ja.
Also, aber ich glaube, du hast, denken wir mal, anhand der Beispiele, glaube ich, hoffentlich den Zuhörern oder Zusehern gezeigt, da ist ein wahnsinniges Potenzial. Ne? Also ich finde, da geht noch so viel. Und ich glaube auch an den Beispielen, die du genannt hast, das Potenzial im Sinne von, was kannst du damit eben auch bewegen? Also an echter Wertschöpfung, ne? Im Verhältnis zu dem, was du dort investierst. Das lohnt allemal dann eben auch, und das jetzt mal so ein bisschen als kleiner Abbinder, den Kontakt zu dir, zu deinen Kollegen, zu uns, zur Time to Act. Ich glaube, da können wir wirklich beim Kunden echt was voranbringen. Ne? Ich möchte an der Stelle total danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen. Gerne würde ich das irgendwann mal vertiefen, weil ich habe noch so ein paar Fragen zum Thema, muss mal gucken, wie wir das machen. Also ich habe noch so Fragen zum Thema Data Governance, Data Quality und da vielleicht nochmal, dass wir das nochmal so ein bisschen vertiefen, so einen kleinen Deep Dive an der Stelle machen. Aber das, wie gesagt, das werden wir dann in einer weiteren Folge mal adressieren. Ich schulde dir ja noch die Empfehlung für das Buch. Das ist ein Hörbuch. Muss ich sagen, okay, jetzt mal kann man das wissen, dass ich das natürlich mache. Ich bin Audible-Kunde. Ne? Da gibt es ein extrem spannendes Hörbuch. Das Ding nennt sich Ghostbox.
Okay.
Muss ich kurz einordnen, aber bitte, ich meine, ich mache jetzt zwar Werbung für dieses Buch, aber das ist hochspannend. Das ist irgendwie in Heidelberg, sind das ein paar Medizinstudenten.
Da komme ich her.
Ja, die eins machen. Die ziehen durch sogenannte BLAD, das ist also sozusagen Brain LAD, nennen die das, ziehen die letztendlich Erinnerungen aus den Köpfen der Menschen ab und erzeugen damit sowas wie eine Art Vermächtnis der Person. Und das ist eigentlich der Haupterfinder, das ist irgendein Professor, der macht das eben, um mit seiner verstorbenen Tochter da irgendwie in Kontakt zu bleiben. Wird ja heute gerade auch so, gibt es glaube ich mittlerweile auch schon als echtes Angebot da draußen, von wem auch immer. dass man eben, ich sage mal, sich so irgendwie so halbwegs digitalisieren kann, seine Stimme aufnehmen kann und dann kann man mit sozusagen dem Dahingeschiedenen dann irgendwie trotzdem in Kontakt bleiben. Bloß in der Ghostbox-Story dreht in der, zumindest im zweiten Teil, da wird es spannend, dann dreht die nämlich durch und es gelingt der Ausbruch der KI, indem sie sich sozusagen auf den Menschen zurückschreibt und dann anfängt, Personen fremd zu steuern. Also es ist wirklich hochspannend. Hör dir das mal an. Finde ich eine ganz, ganz spannende Story. Ich glaube, da gibt es auch noch einen dritten Teil. Den habe ich noch nicht gehört. Ich bin jetzt gerade mit dem zweiten fertig. Es ist übrigens kein Hörbuch, sondern es ist ein Hörspiel und es ist echt super produziert. Cool. Echt, ja. Wirklich. Also muss ich sagen, eines der besten Hörbücher, die ich so in den letzten Jahren gehört habe. Also nimm es mal mit, für jemanden, der sich mit KI auseinandersetzt, vielleicht ganz spannender Hör- oder Lesestoff. Ich glaube, nee, Quatsch, muss ja Hörstoff sein, weil ist ja eigentlich ein Hörspiel. Matze, ich danke dir ganz herzlich und an der Stelle allen Zuhörern und Zusehern vielen Dank für eure Zeit. Wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Wahrscheinlich, wow. Ich gehe mal davon aus, werde ich das in zwei Teile hacken, damit man es sich besser anhören kann. Und wie gesagt, in naher Zukunft werden wir uns wieder hören. Ich danke dir.
Ja, super, vielen gerne. Dank. Mega Spaß gemacht. Ja. Ich hätte noch viel zu sagen.
Ja, du, das werden wir auf jeden Fall nachholen. Ne?
Ja, die Stunde ging auch unfassbar schnell rum.
Ja. Ja. Dann fahre ich jetzt mal die Technik runter und wünsche dir und mir dann heute noch einen schönen Abend und allen, die eben zugehört haben, auch noch eine gute Zeit. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ja,
ciao.
Ciao.